Wer Hiob aufmerksam liest, spürt schnell, dass hier kein oberflächlicher Morallehrer zu Wort kommt, sondern ein vorbildlicher Mensch, der in tiefes Leiden gestürzt wird und gerade deshalb sein ganzes Leben vor Gott durchleuchtet. Am Ende seiner Auseinandersetzungen mit den Freunden legt Hiob eine beeindruckende Bilanz seines Lebens vor, ohne sexuelle Unreinheit, ohne Betrug, sozial gerecht, barmherzig mit Armen, innerlich unbestechlich. Trotzdem bleibt in der Geschichte eine Spannung, wenn Hiob so rechtschaffen ist, warum lässt Gott zu, dass alles zusammenbricht? In dieser Spannung öffnet sich ein weiter Blick, Gottes Ziel mit Hiob und mit uns, geht über tadellose Moral hinaus. Eine beeindruckende, aber begrenzte Gerechtigkeit. Hiobs letztes großes Selbstzeugnis in Hiob 31 ist von einer beeindruckenden Klarheit. Er geht sein Leben gleichsam noch einmal ab, seinen Blick, der nicht begehrlich über eine Jungfrau gleitet, seine Ehe, die von Treue geprägt ist, seine Geschäfte, in denen er niemanden übervorteilt, seinen Umgang mit Knechten und Mägden, denen er gerecht wird, seine offene Hand für Arme, Witwen, Waisen und Fremde, seinen Abstand zu Götzendienst, selbst in der verfeinerten Form religiöser Bewunderung von Sonne und Mond. Das alles ist keine Fassade, kein religiöses Theater. Hiob lebt aus ehrlicher Gottesfurcht. Darum kann er sagen, und damit aussprechen, was seine innerste Orientierung ist, sieht er nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte. Die Gegenwart Gottes ist ihm nicht nur eine Idee, sie ist ihm eine ernstzunehmende Wirklichkeit, vor der er sich im Alltag zügelt und verantwortlich weiß. In Kapitel 31 rühmte sich Hiob seiner Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Lauterkeit und Vollkommenheit. Um in dieser Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Lauterkeit und Vollkommenheit zu leben, zügelte Hiob die Begierde seines Fleisches in der Furcht Gottes. Hiobs Wort in Vers 4 zeigt, dass er Gott fürchtete, sieht er nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte. Gerade dadurch wird aber auch sichtbar, auf welcher Ebene sich seine Gerechtigkeit bewegt. Sie ist hochstehend, streng, vorbildlich und doch bleibt sie im Kern eine menschliche Gerechtigkeit. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und werde sie nicht fahren lassen, sagt er, und kurz zuvor, bis ich verscheide, lasse ich meine Rechtschaffenheit nicht von mir weichen. Was hier aufscheint, ist nicht bloß Demut vor Gott, sondern auch ein inneres Ruhen in der eigenen Lauterkeit. Hiob versteht sich als ein Gerechter, der die richtigen Dinge getan hat und daher überzeugt ist, vor Gott bestehen zu können, ja seine Sache vor dem Allmächtigen verteidigen zu dürfen. Seine Gerechtigkeit ist real, aber sie bleibt äußerlich, sie gründet sich wesentlich auf der eigenen moralischen Leistungsfähigkeit, nicht auf einer tieferen Erkenntnis von Gottes Herz. Darin liegt ihre Grenze. So ehrenwert diese Lebensführung ist, sie trägt noch die Struktur eines Vertrages in sich, ich fürchte Gott, also bewahrt er mich, ich handle richtig, also kann ich mich auf meine Integrität berufen. In dieser Logik wird das eigene Verhalten zur stillen Stütze des Herzens. Doch gerade das Leiden zeigt, wie brüchig diese Stütze ist. Wenn der Gerechte leidet, ohne seine Gerechtigkeit zu verlieren, wird spürbar, dass Gottes Wege sich nicht in moralischer Ausgewogenheit erschöpfen. Hinter der Frage nach dem gerechten Lohn steht eine tiefere Frage, wer ist Gott selbst, jenseits der Ordnung von Tun und Ergehen? Solange Hiob in seiner moralischen Bilanz Ruhe sucht, bleibt ihm dieser Horizont verborgen. Es ist tröstlich und zugleich herausfordernd, dass die Schrift einen Menschen wie Hiob nicht herabsetzt, sondern ernst nimmt, mitsamt seiner beeindruckenden, aber begrenzten Gerechtigkeit. Sie entlarvt sie nicht, um sie zu verwerfen, sondern um sie zu relativieren und zu öffnen, weg von der Selbstberuhigung durch tadelloses Verhalten, hin zu einem Vertrauen, das tiefer reicht als die eigene Bilanz. Wo Gott unsere sorgfältig aufgebauten inneren Sicherheiten erschüttert, geht es nicht darum, uns zu beschämen, sondern uns weiterzuführen. Dann wird Gerechtigkeit nicht abgeschafft, sondern in ein größeres Licht gestellt, in das Licht eines Gottes, der mehr möchte als korrekte Menschen, er möchte Herzen, die sich ihm anvertrauen, auch wenn die eigene Rechtschaffenheit keine Erklärung mehr liefert. Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau blicken sollen? Sieht er nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte? Hiobs Beispiel lädt dazu ein, die Kostbarkeit, aber auch die Begrenztheit eigener moralischer Stärke zu erkennen. Es ist gut, wenn ein Leben von Ehrlichkeit, Reinheit und Barmherzigkeit geprägt ist, doch es bleibt gefährlich, wenn sich das innere Vertrauen heimlich darauf stützt. Die Erschütterungen, die Gott zulässt, wollen diesen verborgenen Halt nicht zerstören, sondern durch einen tieferen ersetzen, durch das Vertrauen in Gottes Wesen selbst. Wo die eigene Integrität nicht mehr trägt, öffnet sich der Raum, Gott nicht mehr nur als Zeugen unseres Lebens zu sehen, sondern als den, in dem unser Leben überhaupt erst seinen eigentlichen Grund findet. Wenn Tradition Gott verdeckt. In Hiobs Reden wird deutlich, aus welcher religiösen Welt er kommt. Er steht in einer überlieferten Frömmigkeit, in der sich eine einfache Ordnung durchgesetzt hat, wer Gott ehrt, wird gesegnet, wer Böses tut, wird getroffen. Innerhalb dieser Denkweise erwartet Hiob, seine Sache mit Gott klären zu können, fast so, als stünde ihm der Gang vor ein göttliches Gericht offen, in dem ein gerechter Richter seine Unschuld anerkennen müsste. Er ist überzeugt, dass kein Unrecht auf seiner Zunge liegt, ist etwa Unrecht auf meiner Zunge? Oder sollte mein Gaumen Verderben nicht spüren? Was er von sich weiß, passt zu dem Bild, das er von Gottes Weltordnung hat. Und eben das macht seine Ratlosigkeit so scharf, wenn er diese Ordnung überall bestätigt sieht, warum bricht sie dann ausgerechnet in seinem eigenen Leben zusammen? Hiob hatte das Empfinden, dass eine Rechtssache zwischen ihm und Gott anhängig war. Er rechnete damit und wartete darauf, diese Sache mit Gott zu klären, selbst wenn das bedeutete, Gott gleichsam vor Gericht zu bringen. Diese Form der Gottesfurcht ist nicht leer, aber sie bleibt in einer gewissen Weise äußerlich. Gott erscheint darin vor allem als der, der beobachtet, bewertet, belohnt und straft. Die Beziehung zu ihm ist stark von Kategorien der Gerechtigkeit, weniger von der Wirklichkeit einer lebendigen Gemeinschaft geprägt. So heißt es über Hiob, und jene drei Männer hörten auf, dem Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Die Freunde halten an der gleichen Tradition fest wie Hiob, nur mit anderer Anwendung, für sie steht fest, dass sich Leid nur aus verborgener Schuld erklären lässt. Hiob dagegen hält an seiner Unschuld fest, bis hin zu der Einsicht, wenn ich auch im Recht wäre, mein Mund würde mich verurteilen, wäre ich rechtschaffen, er würde mich schuldig sprechen. Hier beginnt er zu ahnen, dass selbst im besten menschlichen Recht etwas vor Gott zerbricht. Ein tradiertes Gottesbild kann lange tragen und dennoch an seine Grenzen kommen. Es ordnet die Welt, aber es öffnet sie nicht notwendig für Gottes Selbstoffenbarung. Solange Gott vor allem als Garant eines moralischen Weltgefüges gedacht wird, bleibt wenig Raum für die Erfahrung, dass er sich auch verbirgt, dass er Wege wählt, die sich weder in Belohnung noch in Strafe einordnen lassen. Leiden, das nicht ins Schema passt, entlarvt diese Begrenzung. Es nimmt dem Menschen die Selbstverständlichkeit seiner religiösen Deutungen und macht ihn verletzlich, gerade da, wo er meinte, am sichersten zu stehen. So schmerzhaft dieser Verlust vertrauter Deutungsmuster ist, er kann zu einem entscheidenden Gewinn werden. Wenn die alten Erklärungen nicht mehr greifen, muss Gott nicht schweigen, er kann beginnen, sich selbst neu zu zeigen. Dann wird Frömmigkeit nicht abgeschafft, aber sie wird gewandelt, weg von der bloßen Anwendung überlieferter Sätze, hin zu einer inneren Begegnung mit dem Gott, der größer ist als jede Tradition. In solchen Zeiten wird es kostbar, dass Gott auch der ist, der sich verborgen hält und dennoch derselbe bleibt, der sieht, hört und trägt. Wo die eigenen Bilder von Gott zerbrechen, ist der Weg frei, ihn selbst tiefer kennenzulernen, nicht nur als Hüter einer Ordnung, sondern als den, der inmitten der Unordnung an unserer Seite bleibt. Und jene drei Männer hörten auf, dem Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Ist etwa Unrecht auf meiner Zunge? Oder sollte mein Gaumen Verderben nicht spüren? Hiobs Ringen mit seinem überlieferten Gottesbild macht sensibel für die Gefahr, sich in religiösen Erklärungen einzurichten, die Gott am Ende eher verdecken als offenbaren. Tradition kann ein wertvolles Gerüst bieten, doch sie wird zum Hindernis, wenn sie nicht mehr durchlässig ist für Gottes lebendige Gegenwart. Wenn gewohnte Deutungen im Leiden zerfallen, ist das kein Zeichen dafür, dass Gott uns verlassen hätte. Es kann vielmehr ein Hinweis sein, dass er uns tiefer in seine Wirklichkeit hineinziehen möchte, jenseits von schlichten Formeln, hinein in eine Beziehung, in der er nicht nur die Welt ordnet, sondern sich selbst schenkt. Gottes Ziel, nicht nur gerechte Menschen, sondern Menschen, die ihn genießen. Aus der Perspektive des Neuen Testaments wird deutlich, was Hiob noch nicht sehen konnte. Sein Blick kreist um die Frage, ob ein gerechter Mensch zu Recht leidet oder nicht. Gottes Blick geht weiter. Er zielt nicht zuerst darauf, dass Menschen äußerlich tadellos sind, sondern dass sie ihn selbst gewinnen, an ihm Anteil haben, ihn besitzen und genießen. Die Schrift beschreibt das als einen Weg, auf dem der Mensch nicht nur erzogen, sondern innerlich erneuert und verwandelt wird. Darum verlieren wir nicht den Mut, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Gottes Umgang mit Hiob steht in dieser größeren Linie. Er will nicht lediglich einen bewundernswert gerechten Mann formen, sondern einen Menschen, dessen innerer Mensch durch Gottes Gegenwart erneuert und verändert wird. Hiobs Reden zeigt, dass er nicht die göttliche Offenbarung empfangen hatte, wie sie im Neuen Testament in Bezug auf die ewige Ökonomie Gottes enthüllt ist, nämlich dass Gottes endgültiges Ziel, wie er es in seinem Wohlgefallen wünscht, darin besteht, von seinem auserwählten Volk gewonnen, teilhaftig gemacht, in Besitz genommen und genossen zu werden, damit dieses durch Gottes Handeln verzehrt, in der göttlichen Natur erneuert und im göttlichen Leben durch den Geist in das herrliche Bild Christi, als die Verkörperung Gottes für den Ausdruck Gottes, umgewandelt wird. Hiobs beeindruckende Ethik wird ihm in der Krise zur Krone, an der er festhält. Seine Gerechtigkeit ist wie ein Gewand, das er nicht ablegen möchte. Was ihm fehlt, ist die Erkenntnis, dass Gott ihm etwas viel Größeres geben will als eine makellose Bilanz. Er will ihn in eine Wirklichkeit hineinführen, in der Gottes Herrlichkeit das Herz prägt. Wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn Geist. Hier wird Gottes eigentliche Absicht sichtbar. Er sucht nicht bloß verbesserte Menschen, sondern Menschen, die in das Bild Christi umgestaltet werden, so dass Christi Leben, sein Sinn, seine Liebe in ihnen Gestalt gewinnt. Leiden wird in diesem Licht nicht romantisiert, aber es bekommt einen anderen Klang. Wo wir in unserer eigenen Gerechtigkeit ruhen, bleibt wenig Raum für die Erfahrung, dass Christus selbst unser Leben wird. Erst wenn die innere Stütze der eigenen Leistung ins Wanken gerät, wird spürbar, wie sehr wir darauf angewiesen sind, aus einer anderen Quelle zu leben. Gottes Handeln an Hiob zeigt, dass er nicht nur unsere Wege prüft, sondern unsere Herzen für sich gewinnen will. Er nimmt Kronen weg, damit Christus zum eigentlichen Ruhm des Menschen wird, er entkleidet von dem, worauf wir uns stützen, um uns mit sich selbst zu bekleiden. Im Rückblick lässt sich erahnen, wie tief dieser Weg ist. Gottes Ziel ist nicht, uns auf ein höheres Niveau moralischer Anstrengung zu bringen, sondern uns in eine Wirklichkeit zu führen, in der sein Leben in uns Wurzel schlägt und Frucht bringt. Wer mit Hiob durch Zeiten der Erschütterung geht, muss nicht an seiner Gerechtigkeit verzweifeln, sondern darf entdecken, dass Gott in all dem eine größere Geschichte schreibt, die Geschichte des Menschen, der nicht mehr von sich sagen muss, an meiner Gerechtigkeit halte ich fest, sondern der lernen darf, in Christus seine Gerechtigkeit, seine Kraft und seinen Trost zu finden. In dieser Perspektive werden Leiden nicht kleiner, aber sie werden von einer Hoffnung durchzogen, die tiefer reicht als jede menschliche Bilanz, der Hoffnung, mehr von Christus selbst zu gewinnen. Relevante Schriftstellen, 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18, Hiob Kapitel 27 Verse 5 bis 6, 2. Korinther Kapitel 4 Vers 16. So wird Hiobs Zusammenbruch nicht nur zur Warnung vor Selbstgerechtigkeit, sondern auch zur Einladung, das eigene Herz neu unter Gottes Licht bringen zu lassen. Herr Jesus Christus, danke, dass du tiefer mit uns gehst, als wir uns selbst verstehen, und dass du auch unsere Erschütterungen benutzt, um uns weg von eigener Gerechtigkeit hin zu dir selbst zu führen. Du siehst unsere Treue, unsere guten Vorsätze und unsere Werke, und dennoch liebst du uns so sehr, dass du uns nicht bei bloßer Moral stehen lässt, sondern uns in deine Gegenwart ziehst, damit wir dich erkennen, genießen und durch dein Leben verwandelt werden. Wo wir an eigener Leistung, an unserem guten Ruf oder an einem frommen Selbstbild festhalten, öffne uns die Augen und löse unsere Hände, damit wir freier an dir hängen können. In Zeiten, in denen wir deine Wege nicht verstehen, bewahre unsere Herzen davor zu verbittern und erfülle uns neu mit Vertrauen, dass du uns nicht zerstören, sondern vertiefen und in dein Bild prägen willst. Dein Geist tröste alle, die sich wie Hiob zwischen Anklage und Verteidigung verlieren, und schenke ihnen die Gewissheit, dass du gerade jetzt an ihnen wirkst und sie näher an dein Herz ziehst. So segne uns, dass wir nicht nur von dir reden, sondern mit dir leben und deine Herrlichkeit widerspiegeln. Amen.